Herzlich willkommen zu meinem Podcast und Ahlan wa sahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Parwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich freue mich so sehr, dass du ja heute wieder dabei bist. Normalerweise würde ich heute wieder über das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Aber ich habe mir gedacht, ich bringe heute mal eine andere Folge rein und mache dann das nächste Mal weiter mit dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar dachte ich mir, ja, weil es für mich gerade so ein wichtiges und aktuelles Thema geworden ist, dass ich auch ja mit euch darüber sprechen möchte, meine Gedanken dazu mit euch teilen möchte. Und zwar geht es zur Nutztierhaltung im Koran, also das Gebot der Nutztierhaltung, wie wir eben heutzutage damit umgehen können. Und ja, es ist schon fast eine Art Gebot dadurch, dass es im Koran sehr, sehr oft erwähnt wird. Zum Beispiel in der Sure Yasin, der Sure Nummer 36, dem Vers 71 bis 73. Da steht geschrieben: Haben Sie denn nicht gesehen, dass wir Ihnen aus unserer Hände Werk Herdentiere geschaffen haben, die Sie nun besitzen? Wir haben sie Ihnen gefügig gemacht. Teils dienen sie Ihnen zum Reiten, teils zur Nahrung. Sind sie Ihnen auch sonst in mancher Hinsicht von Nutzen und geben Ihnen Milch zum Trinken? Können Sie denn nicht dankbar sein? Auf Grundlage dieser Verse möchte ich eben diese Frage analysieren. Also, wie können wir heutzutage damit umgehen? Und wie du ja vielleicht weißt, ist der Koran in das 7. Jahrhundert hinabgesandt worden. Das heißt, dass wir müssen uns erstmal anschauen, welche Bedingungen galten denn im 7. Jahrhundert, weil der Koran hat einmal diese Botschaft für die Ersthörer, also das heißt für den Propheten Sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba, also die Gefährten und auch alle anderen, die eben genau zu dieser Zeit gelebt haben. Das heißt, im Koran kommen Dinge vor, die die Leute dort kennen, wie zum Beispiel jetzt das Kamel. Und dann hat der Koran noch eine Botschaft, die universell gilt, also die bis zu diesem heutigen Punkt und immer gültig ist. Das ist also eine Sache, über die wir uns erst einmal bewusst sein müssen. Das heißt, ich schaue mir jetzt erst einmal den historischen Hintergrund an zur Nutztierhaltung. Also, welche Funktionen hatte damals die Nutztierhaltung? Als erstes Mal war sie Ergänzung zur Jagd. Das heißt, Tiere haben die Bevölkerung mit Fleisch und Milchprodukten versorgt. Zweitens, die Bodenfruchtbarkeit wurde erhalten von den Anbauflächen, weil es gab schon einige Anbauflächen und um diese eben fruchtbar zu behalten, hat man eben Fäkaldüngemittel benutzt, die ja bis heute auch noch benutzt werden, aber heute gibt es auch noch Alternativen. Genau, also bis vor dem 19. Jahrhundert war der Fäkaldüngemittel ohne Alternativen. Dann der dritte Punkt ist, dass Tiere die Menschen natürlich mit Kleidung versorgt haben, durch Häute, Felle und Wolle. Und Tiere waren natürlich auch wichtig für die Landwirtschaft als Zugtiere oder auch als Reittiere. Also Pferde und Ochsen wurden eben im Ackerbau und in der Waldarbeit genutzt und diese werden heute auch noch teilweise genutzt. Aber oft werden heutzutage zum Beispiel Traktoren verwendet. Es braucht dafür keine Tiere mehr. Und natürlich auch als Reittiere für die Kriegsführung oder einfach, um von A nach B zu kommen. Also dafür waren Tiere eben notwendig im 7. Jahrhundert. Und wenn wir uns jetzt die Entwicklung anschauen, wie sieht es heute aus? Heute werden Tiere natürlich auch für die Versorgung von Fleisch verwendet. Aber man braucht sie weniger, also vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland, um eben Kleidung herzustellen, dadurch, dass wir die Baumwolle haben. Dann weiterhin werden Tiere für wissenschaftliche Forschungszwecke genutzt, aber auch zu Unterhaltungszwecken, zum Beispiel in zoologischen Gärten oder Zirkussen. Und der dritte Punkt, auch als Heim- und Begleittiere. Schauen wir es also auf das 7. Jahrhundert, dann war das Tier überlebenswichtig für den Menschen, weil es den Menschen mit Fleisch versorgt hat. Damals im 7. Jahrhundert in Arabien, also in Mekka und den Gebieten dort, war die Landwirtschaft nicht der primäre Faktor. Also es gab auch sehr viel Land, was man eben nicht anbauen konnte, weil es unfruchtbar war. Und Gras hat nicht so hohe Ansprüche. Das heißt, die Tiere konnten grasen und die Menschen konnten sich dann ernähren. Also das heißt, Tiere waren sehr, sehr wichtig für die Menschen. Deswegen stehen sie auch so im Mittelpunkt im Koran als Nutztiere, also zum Reiten und zur Versorgung mit Kleidung und Essen. Und jetzt haben wir den Stand heute. Also ich möchte mich jetzt auch nur auf, sag ich mal, Deutschland beziehen, dadurch, dass es auch andere Länder gibt, wo es immer noch unfruchtbare Böden gibt, wo man auf Tiere auch angewiesen ist. Aber ich möchte jetzt hier schauen in Deutschland, wie ist es in Deutschland. Als erstes ist es so, dass die Weltbevölkerung sich natürlich enorm erhöht hat. Was bedeutet das? Im 7. Jahrhundert war die Weltbevölkerung bei ca. 300 Millionen Menschen und jetzt im 21. Jahrhundert bei ca. 8 Milliarden Menschen. Das bedeutet, dass die Weltbevölkerung sich seit dem 7. Jahrhundert ver-26-facht hat, wenn man das so sagt. Also sie ist 26 mal höher, die Weltbevölkerung. Die Erde ist aber eine Erde geblieben. Das heißt, die Fläche ist auch gleich geblieben. Und wenn man 8 Milliarden Menschen jetzt mit Fleisch versorgen will, braucht man auch viel, viel mehr Fläche als damals. Dadurch, dass damals nicht so viele Menschen gelebt haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, der eben heutzutage zur Massentierhaltung geführt hat. Also Tiere sind zunehmend zum Produktionsfaktor geworden. Und der Großteil der sogenannten Nutztiere werden verstümmelt, werden geschlagen, verletzt, haben Krankheiten, psychische Krankheiten und natürlich auch physische Krankheiten, also die Verhaltensstörungen und Mastitis und so weiter und so fort. Also das heißt, Tiere haben nicht mehr dieses Leben, was sie im 7. Jahrhundert hatten, wo sie auf einer großen Fläche weiden konnten, wo es nur wenige Tiere gab, aber nicht so wie heutzutage, dass viele Tiere auf einer kleinen Fläche zusammenleben müssen und dadurch Krankheiten erleiden. Genau, und jetzt schauen wir uns an, also wie ich ja am Anfang schon erwähnt hatte, legt der Koran die Nutztierhaltung einen großen Fokus darauf. Man sieht im Koran viele Koranstellen, die eben darauf hinweist, dass die Tiere für den Menschen nutzbar gemacht wurden, also einige Tierarten. Zum Beispiel in der Sure 39, dem Ayah Nummer 6. Und er schuf für euch 8 Haustiere in Paaren. Dann in der Sure Nummer 3, dem Ayah Nummer 14. Den Menschen erscheint es herrlich, all das zu lieben, wonach man Lust hat. Frauen, Söhne, ganze Zentner von Gold und Silber, markierte Pferde, Vieh und Saatfelder. Das ist der Genuss des diesseitigen Lebens. Dann in der Sure 5, dem Ayah Nummer 1. Ihr Gläubigen, erfüllt die Verpflichtungen, die Allah euch auferlegt hat. Zum Schlachten erlaubt ist euch ein jedes Stück Vieh, mit Ausnahme dessen, was euch in der Schrift als verboten verlesen wird. Dann in der Sure Nummer 5, dem Ayah Nummer 4, erlaubt sind euch die guten Dinge. Also ich zitiere aus dieser Ayah nur ein paar Sätze. Also erlaubt sind euch die guten Dinge. Dann esst unbedenklich von dem, was sie für euch an Wild zu fassen bekommen. Dann in der Sure Nummer 6, dem Ayah 119, warum solltet ihr denn Fleisch, worüber beim Schlachten der Name Allahs ausgesprochen worden ist, nicht essen, wo er euch doch auseinandergesetzt hat, was er euch verboten hat, außer wenn ihr euch in einer Zwangslage befindet? Ich finde, dieser Vers zeigt eben dieses unverständliche Hinterfragen derjenigen, die eben kein Fleisch essen wollen. Und ich glaube, dass es da auch immer wieder Konflikte, sage ich mal, in der Familie gibt, wenn jemand sagt, nein, ich möchte kein Fleisch essen, ich bin Vegetarier, dass man dann immer so komisch angeguckt wird, weil der Koran eben auch solche Aussagen beinhaltet. Also nach dem Motto, ja, warum solltet ihr denn Fleisch nicht essen? Also dieses, okay, es ist ein Geschenk von Gott, warum nehmt ihr es nicht an? Und dann gibt es auch in der Sure Nummer 40, dem Ayah 79, Allah ist es, der für euch das Vieh gemacht hat, damit ihr es besteigen und darauf reiten könnt, oder ihr könnt davon essen. Also auch hier wieder, ne, das Vieh hat Allah für den Menschen dienstbar gemacht, so dass man es essen kann und reiten kann. Und dann auch in der Sure Nummer 16, dem Ayah Nummer 5, und auch das Vieh hat er geschaffen. Es bietet euch durch seine Wolle die Möglichkeit, euch warm zu halten. Und ist euch auch sonst in mancher Hinsicht von Nutzen. Und ihr könnt davon essen. Also wieder der Punkt, ne, Ernährung und der Punkt auch Kleidung. Dann auch in der Sure Nummer 16, dem Ayah Nummer 7. Und es trägt eure Lasten zu einem Ort, den ihr der weiteren Entfernung wegen sonst nur mit großer Mühe erreichen könntet. Euer Herr ist wirklich mitleidig und barmherzig. Also hier wieder der Punkt, okay, man kann darauf reiten, man kann weite Strecken mit dem Vieh zurücklegen. Dann auch in der Sure Nummer 16, dem Ayah Nummer 14. Und er ist es, der das Meer in euren Dienst gestellt hat, damit ihr frisches Fleisch daraus esset und Schmuck daraus gewinnt, um ihn euch anzulegen. Und wieder in der Sure Nummer 16, dem Ayah Nummer 66. Und ihr habt in den Herdentieren einen Grund zum Nachdenken. Wir geben euch von dem, was sie im Leib haben, ein Zwischending zwischen Mageninhalt und Blut zu trinken, reine Milch, ein süffiges Getränk. Also auch hier, dass man vom Vieh die Milch trinken darf. Und genau, auch in der Sure Nummer 23, dem Vers Nummer 21, und ihr habt in den Herden einen Grund zum Nachdenken, wir geben euch von dem, was sie im Leib haben, zu trinken. Ihr habt auch sonst viel Nutzen von ihnen und ihr könnt davon essen. Und was ich hier in den beiden letztgenannten Versen ganz interessant finde, ist dieses einen Grund zum Nachdenken. Also Herdentier ist immer ein Grund zum Nachdenken und dass man eben darüber nachdenkt, was Allah eigentlich für einen Segen dem Menschen gegeben hat. Aber ich finde auch in einer weiteren Hinsicht darüber nachzudenken, wie behandle ich das Tier? Also ist es wirklich so gut, jetzt Fleisch zu essen, wenn ich weiß, Tiere kommen aus der Massentierhaltung? Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ne, darüber nachdenken. Und auch in dem Vers, den ich ganz am Anfang vorgelesen hatte, aus der Sure Yasin, das Ayah Nummer 73, dann können sie denn nicht dankbar sein. Also diese Dankbarkeit auch dahinter, dass man sagt, okay, das ist ein Geschenk von Gott. Und diese Dankbarkeit darüber auch auszusprechen, dass man Tiere hat. Und dass man sie benutzen darf. Aber der Punkt ist, man darf sie benutzen, aber nicht ausnutzen. Und das wird jetzt auch nochmal klar. Also ich werde jetzt ein paar Punkte aufzählen, die auch im islamischen Recht, weil Tiere haben auch ein Recht. Und genau, darauf werde ich jetzt näher eingehen. Also erst einmal, welche Argumente gibt es denn für die Nutztierhaltung? Als erstes erscheint es sehr logisch, dass man sagt, okay, im Koran ist das ein sehr oft wiederholtes Thema, die Nutztierhaltung. Also im Koran wird die Nutztierhaltung eben ausdrücklich erlaubt und auch oft betont. Das heißt, es gibt Stellen, wo auch beschrieben wird, wie man denn Tiere zu schlachten hat und welche Tiere auch geschlachtet werden dürfen. Weiterhin hat die Nutztierhaltung eben diesen Gebotscharakter, dessen Verweigerung auch Undank ausdrückt. Also Tiere als Gottesgeschenk und dessen Verwendung eben als klug und gottgefällig angesehen wird. Und ich denke, daher gibt es auch dieses, ja, wir leben im Islam, wir sind Muslime und wir müssen quasi schon in Anführungsstrichen Fleisch essen. Also Fleisch ist ein zentrales Thema und das, denke ich, wird aus den Koranversen eben deutlich. Aber man muss eben auch einen Schritt weitergehen. Man muss gucken, okay, ich lebe gerade im 21. Jahrhundert. Ist es denn so notwendig für mich? So notwendig für mich, wie es notwendig für die Bevölkerung im 7. Jahrhundert war? Und genau da würde ich jetzt mal drüber reden wollen. Und zwar gibt es ein paar Punkte, über die wir uns eben klar werden müssen. Der erste Punkt ist, dass Allah das Universum geschaffen hat. Allah hat die Welt erschaffen, die Tiere und den Menschen. Also Allah hat hier alles geschaffen. Und Allah hat den Menschen als Statthalter, als Khalif eingesetzt. Also der Mensch ist sozusagen in Anführungsstrichen die Hand Gottes. Und der Mensch ist ein freies Individuum und hat die Aufgabe, verantwortungsvoll zu handeln. Das heißt, wir müssen verantwortungsvoll handeln, weil wir eben Statthalter dieser Erde sind. Diese Erde gehört uns nicht, sie gehört immer noch Allah. Allah hat diese Erde erschaffen. Und dass im Koran oft die Rede davon ist, dass die Natur dem Menschen dienstbar gemacht wurde, wird leider oft missverstanden, indem eben gemeint wird, dass der Mensch mit der Schöpfung und mit der Umwelt eben tun und lassen kann, wonach ihm ist, weil die Schöpfung ihm ja unterliege. Er ist der Statthalter, er steht ganz oben und das alles andere unterliegt ihm. Aber dieses Missverständnis führt eben dazu, dass viele sehr achtlos eben mit der Umwelt umgehen und auch mit den Tieren umgehen. Das Ding ist aber, dass der Mensch die Natur und die Tiere eben nur verwalten soll. Sie gehören ihm aber nicht. Also Allah ist immer noch derjenige, der die Tiere erschaffen hat, nicht der Mensch. Es ist unsere Aufgabe, verantwortungsvoll damit umzugehen. Also sie zu verwalten, darauf zu achten, dass die Tiere ihre Rechte bekommen. Das ist unsere Aufgabe, aber nicht, dass wir tun und lassen können, wonach uns ist. Dass wir die Umwelt irgendwie zerstören können und sagen, ja, wir sind der Statthalter und es ist ja egal, was wir mit der Natur machen, sie unterliegt uns, aber das ist eben nicht der Fall. Und im Koran steht auch, dass in der Sura Nummer 6, dem Ayah Nummer 141, seid aber nicht maßlos, er liebt nicht die Maßlosen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir oft vergessen, dass wir oft maßlos sind, dass wir Wasser verschwenden, dass wir meinen, jeden Tag Fleisch zu essen. Das sind Maßlosigkeiten, meiner Meinung nach. Und es gibt auch ein Hadith, und den finde ich super interessant. Und zwar ist dieser Hadith zur Unterscheidung von zwei Arten von Sünden. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, im Jenseits wird es mehrere Bücher geben, in denen die jeweiligen Sünden eines Menschen aufgeschrieben wurden. Ein Buch davon beachtet Gott nicht. Darin sind Ungerechtigkeiten des Menschen zwischen sich selbst und Gott, das heißt letztendlich gegenüber sich selbst angeführt, wie ein nicht gefasteter Fastentag oder ein vernachlässigtes Gebet. Gott vergibt dies, wenn er will. Es gibt aber ein weiteres Buch. Von den Sünden, die darin aufgeschrieben sind, vergibt Gott allerdings nichts. Dabei handelt es sich um die Ungerechtigkeiten der Menschen gegeneinander. Diese müssen sie untereinander im Jenseits wieder gut machen. Das heißt also, dass Gott nicht stellvertretend vergeben kann, was Menschen einander angetan haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass wir den Fokus oft in eine etwas falsche Richtung lenken. Also, dass wir immer darum besorgt sind, okay, gib mir eine Fatwa, wenn ich das gemacht habe, wenn ich jenes gemacht habe zum Gebet, muss ich meine Füße so stellen oder so stellen. Das sind so Kleinigkeiten, die stehen in dem Buch, die in der Ibadah, also im Gottesdienst eben aufgelistet sind, welche Fehler wir da machen, wenn wir mal ein Gebet vergessen oder verpassen oder einfach nicht beten oder den Ramadan nicht mitmachen. Das sind so Vergehen gegen Gott, die in Gottes Macht sind, sie zu verzeihen. Aber wir müssen immer auch auf die andere Seite schauen. Weil wir eben verantwortungsvoll handelnde Menschen sind, müssen wir auch verantwortungsvoll mit unseren Mitmenschen und mit allen Geschöpfen dieser Erde umgehen. Und das hat eben zur Konsequenz, dass der Mensch im Jenseits für sein Handeln der Umwelt gegenüber auch Rechenschaft ablegen muss. Und auch denjenigen gegenüber, die durch sein verantwortungsloses Handeln zu Schaden gekommen sind, auch wenn dieser Schaden erst spätere Generationen aufkommt. Also wenn ich mich so verhalte, als gäbe es keinen Morgen mehr, dann hat das natürlich eine Konsequenz, die dann zum Beispiel, Stichwort Umweltkatastrophe, jetzt leider passiert, viele Häuser sind weggebrochen, viele Menschen haben kein Zuhause mehr. Das hat auch etwas mit dem Klimawandel zu tun. die eben durch Menschen gemacht wurden, die verantwortungslos gehandelt haben, die nur ja in ihrem eigenen Interesse gehandelt haben, aber nicht darauf geachtet haben, könnte denn da mein Umfeld zu Schaden kommen. Und das ist eben dieses zweite Buch, dessen die Gott eben nicht verzeihen kann, weil er eben nicht stellvertretend vergeben kann, was Menschen einander angetan haben. Wie wir hier also sehen, stellt sich der Koran oder der Islam offensichtlich ganz für die Natur ein, für die Rechte von Tieren ein, was auch noch kommen wird, die Rechte von Tieren. Wir müssen aber immer im Hinterkopf behalten, dass sich der Islam nicht selbst vorstellt. Also der Islam ist kein Subjekt, was sich selbst vorstellen kann, was sagen kann, ich möchte das so und so und so. Der Islam muss interpretiert werden durch Koran und Sunna und ist damit das, was die Menschen aus ihm machen. Also ich kann durch meine Interpretation sagen, der Koran ist gewaltverherrlichend. Ich kann gleichzeitig aber auch sagen, der Koran steht für Barmherzigkeit, für Vergeben, Verzeihung. Ja, das ist immer, wie ich den Koran, wie ich Hadithe interpretieren will. Und deswegen steht im Koran auch in der Sure Nummer 3, dem Ayah Nummer 7, er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches, und andere mehrdeutige. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Also es wird im Koran selbst angesprochen, es gibt mehrdeutige und es gibt eindeutige Verse und der Islam stellt sich nicht selber vor. Es ist immer das, was die Menschen aus ihm machen, wie sie interpretieren. Nachdem ich jetzt also angesprochen habe, dass der Mensch Statthalter hier auf der Erde ist und auch eine gewisse Verantwortung hat, würde ich jetzt auf die Punkte kommen, die eben gegen die Nutztierhaltung sprechen im 21. Jahrhundert, weil damals, ne, wissen wir, war eine andere Zeit. Also Punkt Nummer 1. Die Erde ist nicht nur für den Menschen geschaffen, sondern auch für die Tiere. Also Allah hat diese Erde nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere geschaffen. Wenn ich jetzt aber Lebensraum zerstöre, Regenwälder rode, ja, um eben an Platz zu kommen, wo ich die Nutztiere hinstellen kann und wo ich Futtermais anbauen kann, dann zerstöre ich den Lebensraum von vielen Tieren. Ja, aber die Erde ist nicht nur für den Menschen und für die Bedürfnisse des Menschen, sondern die Erde hat Allah auch für die Tiere geschaffen. Das heißt, für die Tiere, die eben in diesem Regenwald leben und jetzt durch die Nutztierhaltung gefährdet sind, ja, vor dem Aussterben bedroht sind. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist der, dass wir uns von den Tierschutzmaßnahmen im Koran mittlerweile sehr, sehr weit entfernt haben. Also, es gibt erstens, dass kein Tier verstümmelt werden darf durch Kastration oder Amputation. Also, dass Tiere haben eben das Recht, sich fortzupflanzen. Und wenn ich Tiere jetzt kastriere, dann wird ihnen dieses Recht ja genommen. Das heißt, dieses Recht habe ich aber als Mensch nicht. Es wird aber in der Massentierhaltung eingesetzt. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist auch diese Amputation. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel in der Hühnerindustrie das mal anschaue, dann sehe ich, dass sehr oft dort der Schnabel der Hühner kopiert wird. Das heißt, er wird, ich glaube, mit Hitze oder so, wird er eben stumpf gemacht oder ja, fast abgemacht, dass die Tiere sich eben gegenseitig nicht verletzen können. Und man muss wissen, dass der Schnabel auch sehr, sehr empfindlich ist und die Tiere werden dabei auch nicht betäubt. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt ein Ei esse von diesem Huhn, ja gut, ne? Und oft haben die Menschen ja auch keine Hühner jetzt im Garten, dadurch, dass es diesen Platz nicht gibt. Viele leben in der Großstadt, da habe ich jetzt nicht diesen Platz, wo ich sage, ich habe meine Legehenne jetzt hinten im Garten. Die nächste Tierschutzmaßnahme, von der wir uns sehr weit entfernt haben, ist, dass Tiere nicht über ihre Grenzen hinaus benutzt werden dürfen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wieder am Beispiel Huhn, dann legt ein Huhn im Schnitt 15 Eier im Jahr. Eine speziell gezüchtete Legehenne aber legt ca. 300 Eier im Jahr. Das bedeutet, dass sie eben so weit über ihre Grenzen hinaus benutzt wird, dass sie nach ca. 1,5 Jahren so erschöpft ist, dass sie stirbt oder eben getötet wird, weil sie keine Eier mehr legt. Und normalerweise lebt ein Huhn so zwischen 10 und 15 Jahren. Außerdem hat eine Legehenne sehr, sehr viele Knochenbrüche durch diesen hohen Kalziumverlust. Also wenn eine Legehenne eben das Ei legt, in der Eierschale ist ja sehr viel Kalzium. Und dadurch, dass sie eben 300 Eier, also fast täglich ein Ei legt, hat sie einen sehr, sehr hohen Kalziumverlust, was eben dazu führt, dass die Hühner oft an Osteoporose erleiden und sehr viele Knochenbrüche haben, sich kaum noch fortbewegen können, weil sie eben bis über ihre Grenzen hinaus benutzt werden für die Lebensmittelindustrie. Und dann gibt es auch noch einen Hadith, der besagt, wer auch immer von seinem Pferd absteigt und hinter ihm läuft, ist wie jemand, der für Allah einen Sklaven befreit hat. Also dieser Punkt, dass man ein Tier auch Entlastung geben soll, dass man ein Tier gut behandeln soll, ne, das ist sehr, sehr, hat einen sehr hohen Stellenwert im Islam. Der nächste Punkt ist, dass ein Tier künstlich zu befruchten im Islam verboten ist. Also es gibt eine prophetische Überlieferung, in der es heißt, wer ein Tier sexuell belästigt, wird von Gott verflucht. Und das Fleisch und die Milch, die eben von Tieren stammen, welche sexuell belästigt wurden, wird auch als verboten angesehen. Jetzt muss ich mir aber überlegen, okay, künstliche Befruchtung ist in der Tierhaltung ein grundlegender Bestandteil. Also damit eine Kuh eben Milch geben kann, muss sie schwanger sein und ein Kälbchen gebären. Sie wird also künstlich befruchtet, damit sie schwanger ist und Milch produziert. Das ist das Geschäft der Milchindustrie. Ja, und die Kuh ist jetzt schwanger, nur damit wir eben Milch trinken können, Käse essen können, Joghurt essen können, Butter haben und so weiter und so fort. Also die Kuh hat auch sehr viele Schmerzen in der Schwangerschaft und bei der Geburt, wie ein Mensch das auch hat. Ja, so ist eben eine Milchkuh eine Gebärmaschine für die Milchindustrie und arbeitet auch über ihre Grenzen hinaus, weshalb sie eben nach 5 Jahren nicht mehr zu gebrauchen ist und geschlachtet wird, obwohl sie im Durchschnitt 22 Jahre alt werden könnte. So, das ist ein nächster Punkt. Dann, Tiere dürfen kein mentales Leiden und Schmerzen erleiden. Imam Ali radiallahu anhu verbot es, eine Kamelstute und ihre Jungen zu trennen und nicht so viel Milch zu trinken, dass es für die Jungen nicht mehr reicht. Was machen wir aber in der Milchindustrie? Kühen oder Ziegen werden ihre Babys nach ca. 2 Wochen entzogen. Das heißt, dass die Mutter, also die Kuh oder die Ziege, eben große psychische Belastung auch erspüren muss oder ertragen muss, weil Tiere auch eine Beziehung während der Schwangerschaft zu ihrem Baby aufbauen. Das ist jetzt so, als wenn man einem Menschen ihr Baby wegnehmen würde. Das hat auch eine Belastung, weil natürlich die Schwangerschaft wird eine Verbindung aufgebaut und die ist bei Kühen auch sehr stark. Und deswegen ist es halt auch so, ne, wenn Imam Ali's Verbot, eine Kamelstute und ihre Jungen zu trennen, dann ist es bei der Kuh ja, genauso. Und eben das machen wir aber in der Milchindustrie. Wir nehmen den Kühen ihre Kälber weg. Und wir nehmen auch den Ziegen ihre Kinder weg. Und auch anderen Tieren, ne, von denen wir eben die Milch trinken wollen. Der nächste Punkt ist auch, dass Tiere in der Nacht nicht gestört werden dürfen. Bei Masthühnern ist es so, dass die Nacht eben ausgenutzt werden, um sie einzufangen, in Kisten zu sperren und dann zum Schlachthof zu transportieren, da sich die Hühner eben bei Dunkelheit nicht wehren können. Ne? Also dieser Punkt wird vehement ausgenutzt. Man sagt, okay, in der Nacht können sie sich nicht wehren, die nutzen wir aus, ab in Kisten und ab zum Schlachthof. Das heißt, an diesen Punkten können wir schon mal sehen, okay, dass Nutztierhaltung heutzutage auch sehr viel Schaden bringt. Einmal für die Umwelt, für die Mitmenschen und auch für die Tiere selbst. Also Tiere sind psychisch krank. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und der zweite Punkt ist auch, dass Allah eben seine Gebote an die Lebensweise des 7. Jahrhunderts angepasst hat. Also er nennt Pelz und Wolle, aber nicht Leinen und Baumwolle, weil sie damals nicht bekannt waren. Ja, also er sagt, ja, ihr habt die Tiere, ihr könnt sie benutzen, ihr könnt die Wolle benutzen. Weil damals war die Baumwolle nicht bekannt. Deswegen wird sie nicht genannt im Koran. Und heutzutage gibt es ja auch Alternativen zur Nutztierhaltung, die wir auch schon lange, lange benutzen. Also ein Traktor zum Beispiel statt einem Zugpferd oder ein Auto statt einem Pferd oder einem Kamel. Und auch hier in Deutschland zum Beispiel ist Fleisch nicht mehr überlebenswichtig, dass ich sage, ohne Fleisch kann ich hier nicht überleben. Wir haben hier eine gute Landwirtschaft und ich kann mich auch problemlos ohne Fleisch und Milchprodukte ernähren. Und der Punkt, den ich mich auch manchmal frage, ist, dass es gibt ja Alternativen zum Beispiel zum Auto. Es geht jetzt hier niemand mehr her und sagt, ja, im Koran steht, ich habe hier Tiere, ja, die ich reiten darf. Und deswegen darf ich nicht im Auto sitzen. So geht keiner mehr vor. Also jeder sagt, ja, ich kann mit Auto fahren, ich kann mit Bus fahren. Und niemand sagt, ja, ich muss jetzt ein Pferd haben, ich brauche einen Esel, ich brauche dies, ich brauche das. Aber warum schaffen wir diesen Punkt nicht beim Essen? Warum denken wir beim Essen nicht so? Warum sagen wir nicht, ja, es gibt zum Fleisch auch Alternativen? Es gibt auch zur Kleidung Alternativen, die wir benutzen, ja? Viel Kleidung besteht eben aus Baumwolle, das wir auch anziehen. Da sagen wir nicht, ja, meine Kleidung muss aber aus Wolle bestehen, weil das steht im Koran so. Nein, wir sagen, okay, wir ziehen das an. Und ja, ist halt aus Baumwolle, auch wenn es im Koran so nicht steht. Und wir fahren im Auto, auch wenn im Koran steht, dass eben Tiere zum Reiten dienstbar gemacht wurden für den Menschen. Da denkt keiner darüber nach. Und eben beim Essen, ich denke aus Bequemlichkeitsgründen, aus einer Tradition heraus, denken wir darüber nicht nach. Und das ist auch so der kleine Punkt, warum ich diese Podcast-Folge heute gemacht habe. Und ich würde mir natürlich auch sehr, sehr wünschen, dass wenn du jetzt ein paar Gedanken dazu hast oder ich dich etwas angeregt habe, dass du damit einfach weitergehst, dass du entweder, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn du meine Podcast-Folge mit jemandem teilst, wo du sagst, ja Mensch, das wäre doch mal interessant, dass diese Person auch darüber Bescheid weiß. Oder dass du sagst, ja, ich möchte mit meiner Familie mal darüber reden, dass wir mal einen Abend darüber nachdenken. Ja, und auch zum Beispiel mal Freunde einlädst und dann mal kein Fleisch kochst, sondern dass es nur vegetarische Speisen gibt und dann wird bestimmt jemand fragen, okay, warum gibt es kein Fleisch? Wo ist das Fleisch? Gibt es heute nur Gemüse? Dass man das eben dann nutzt und sagt, ja, ne, es gibt ein paar Punkte, ja, der Koran sagt, wir dürfen Fleisch essen, aber ein halal geschlachtetes Tier reicht nicht aus. Es hört nicht auf beim Halal-Schlachten, dass ich sage, das Tier ist halal. Nein, es muss gesund sein. Es darf nicht geschlagen werden. Tiere werden aber geschlagen. Es darf nicht sexuell belästigt worden sein. Viele Tiere werden eben künstlich befruchtet, um eben ja diese Zuchttiere, um dann weiterhin Fleisch zu haben. Ja, es gibt so ganz, ganz viele Punkte, wo ich mir denke, ja, es gibt diese Punkte. Warum esse ich denn weiterhin Fleisch? Oder warum muss ich denn immer so viel Fleisch essen? Wenn ich jetzt, war erst vor kurzem, ich gehe einkaufen und ich sehe dann in meinem arabischen Laden um die Ecke, da hat eine Frau einfach, keine Ahnung wie viele Tüten voller Hühnerbeine. Und ich denke mir so, ja, aber wo ist hier der Punkt von, du sollst nicht maßlos sein, ja? Wir müssen da immer drauf achten, brauche ich denn jeden Tag Fleisch? Reicht es nicht aus, wenn ich sage, einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen? Und ich glaube, jeder kleine Schritt, den wir gehen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und der letzte Punkt ist auch, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass Tiere beim Tag des jüngsten Gerichts auch anwesend sind und auch als Angeklagte auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Tierleid unterstützt habe, indem ich sage, ich kaufe ein, das ist halal, das Fleisch, aber dahinter steckt Massentierhaltung und ich glaube, das wissen auch viele Menschen, dass es dahinter steht, dann ja, möchte ich nicht vor 300 Hühnern stehen, die mir dann sagen, dass ich ihr Leid unterstützt habe und mich dafür anklagen. Das ist auch immer so ein Punkt, der mir durch den Kopf geht, wenn ich darüber nachdenke. Und ja, ich habe diese Folge gemacht, nicht um jemanden anzuklagen oder runterzumachen oder als schlecht zu bezeichnen. Nein, diese Folge ist dafür da, darüber nachzudenken und ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, das brauchen wir. Wir müssen darüber reden, weil oft ist es so, dass bei bestimmten Dingen, die wir eben tagtäglich machen, die für uns normal erscheinen, wir auch vergessen haben, darüber mal nachzudenken. Das Nachdenken kommt nur, wenn wir mal etwas anderes sehen, wenn wir andere Lebensstile sehen oder wenn wir eben über etwas wirklich nachdenken. Also die Tiere sind ein Grund zum Nachdenken und ich finde, dass ich das eben mit dieser Podcast-Folge anregen wollte und redet gerne in eurer Familie. Und ja, ich hoffe, dir hat dieser Podcast heute gefallen, diese kleine Special-Sendung. Ich würde das nächste Mal, glaube ich, auch nochmal über einen anderen Punkt reden, der jetzt aber, glaube ich, zu zeitaufwendig wäre und ich möchte die Folge auch nicht zu lange halten. Deswegen beim nächsten Mal wird es, denke ich, nochmal einen kleinen Nachtrag geben zu einer anderen Dimension, zur Dimension des Tayyip. Da bin ich auch ganz gespannt und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mach dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ma Salam.